Hallo, ich bin Juliane Eberwein. Schön, dass du dabei bist hier bei Alpha und Omega. Stell dir vor, dein Alltag dreht sich fast ausschließlich um dein schwerkrankes Kind. Pflege rund um die Uhr, kaum Raum für Geschwister, geschweige denn Urlaub. Genauso leben 190.000 Familien in Deutschland. Ein Ort, der diesen Familien eine echte Auszeit schenkt, ist die Familienherberge Lebensweg. Dort bekommen schwerstkranke Kinder eine liebevolle Rundumbetreuung und Eltern sowie Geschwister können endlich einmal aufatmen. Was das für die Familien bedeutet, darüber spreche ich heute mit Karin Eckstein, Gründerin der Familienherberge, und mit Leslie Klitzke, Mutter einer schwerstkranken Tochter. Frau Klitzke, Ihre älteste Tochter Philippa ist 14, sie ist schwerst behindert und braucht rund um die Uhr Betreuung. Wie würden Sie Philippa denn beschreiben? Wie ist sie denn so als Mensch?
Ja, sie ist so wirklich ein Kaliber für sich. Die ist ganz außergewöhnlich, sehr humorvoll, immer irgendwie Lust, Quatsch zu machen und lässt sich eigentlich selber von ihrer schweren Erkrankung gar nicht so beeinträchtigen oder einschränken. Aber wir als ihr Umfeld wissen halt, ohne die Geräte, ohne den Sauerstoff und die ganze medizinische Unterstützung geht's nicht. Aber insgesamt ist sie sehr fröhlich und möchte mit dabei sein und teilhaben am Familienleben.
Was hat Philippa denn?
Also sie kam mit einer komplexen Behinderung auf die Welt, also ein Defekt an Herz und Lunge, der dazu führt, dass die Lunge einfach nicht ausreichend arbeitet und funktioniert und sie da Unterstützung braucht. Und dazu kam dann eben, ja, oder hat sich die geistige und körperliche Behinderung dazu gesellt. Und so ist es eine spannende Mischung.
Wie muss man sich das denn dann vorstellen? Wo braucht Philippa denn aktuell Unterstützung?
Rund um die Uhr, also wirklich nachts schon und dann spätestens, wenn sie aufwacht morgens, muss jemand an ihrer Seite sein, weil sie wirklich diese Geräte hat, die man dann ja auch umstellen muss oder abstöpseln muss oder verändern muss, Medikamente geben muss und dann ganz viel Medizinerisches, Pflegerisches. Aber auch für jeden Schritt, den sie macht, braucht sie Unterstützung, weil sie immer einen Sauerstofftank mit dabei hat, eine Ernährungspumpe. Und das kann sie selber gar nicht tragen oder koordinieren, auch die ganzen Kabel und sowas. Da braucht sie immer Hilfe.
Wie muss man sich denn dann den Alltag bei Ihnen zu Hause vorstellen?
Also ein Elternteil oder ein Erwachsener ist permanent für sie in Anspruch genommen. Und das heißt, wenn wir keine pflegerische Unterstützung haben, kommen wir da wirklich an unsere Grenze, weil wir haben auch noch drei jüngere Töchter. Die haben natürlich auch Bedürfnisse und gibt es noch einen Haushalt zu machen. Und wenn ich halt mich um Philippa kümmere, dann müssen die anderen schauen, wie sie selber klarkommen, mehr oder weniger.
Können Sie sich daran erinnern, wann hatten Sie denn das letzte Mal Zeit wirklich für sich?
Ja, ich probiere schon mit viel, viel Unterstützungsaufwand. Also es ist einfach dann mit sehr viel organisatorischer Arbeit verbunden, dass man sich Freiräume schafft. Aber die sind wirklich dann immer nur sehr kurz, mal so ein paar Stunden. Und ganz loslassen kann man auch nicht, weil es kann jederzeit dann ein Anruf kommen, dass man irgendwie gebraucht wird, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist auffällig und so. Und so richtig frei sein und loslassen, ja, schwierig, wirklich schwierig.
Ja. Wie gehen denn Ihre drei anderen Kinder mit der Situation um?
Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ich finde es positiv, dass alle drei reingewachsen sind in die Situation, also weil sie halt jünger sind. Und insofern kennen sie das Ganze so. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr merken sie auch, bei unserer Familie läuft es einfach anders. Wir haben nicht die Kapazitäten, Hobbys zu begleiten oder Reisen zu machen oder ja, und unsere Nerven sind auch oft am Limit. Das merken die dann schon auch.
Was macht denn das mit Ihnen, wenn Sie merken, dass Ihre anderen Kinder das dann auch wahrnehmen?
Also das ist wirklich ein Gefühl der Zerrissenheit und ja, das tut einem schon richtig weh, weil man möchte ja jedes seiner Kinder begleiten und versorgen und die Bedürfnisse natürlich den Bedürfnissen gerecht werden. Und es ist auch frustrierend. Mhm. Ja.
Frau Eckstein, Sie sind ausgebildete Kinderkrankenschwester, haben viele Jahre Familien mit schwerstkranken Kindern betreut. Wenn Sie jetzt Frau Klitzke erzählen hören, ist das das, was Sie auch bei den anderen Familien so erlebt haben? Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, es kommt mir total bekannt vor und das war auch genau das, was mich berührt hat in den Familien. Das ist jetzt ein Einzelbeispiel, das tief greift und die Familien, egal wie krank das Kind war, jede Familie hat seine eigene Konstellation, aber unterm Strich war immer das gleiche Thema. Eigentlich bräuchten wir eine Erholung, wie Frau Klitzke gerade gesagt hat, einfach mal dieses, ich möchte gerne mal raus, abschalten und die Verantwortung vielleicht auch mal wirklich komplett für ein paar Stunden, wenn überhaupt mal abgeben, um wirklich frei zu sein. Ja. Dieses Thema hat mich begleitet in allen Familien.
Ja. Was denken Sie, was ist denn die Unterstützung, die die Familien damals so am dringendsten gebraucht haben? So, wie haben Sie das damals beobachtet?
Also das Schöne ist ja, wenn man in den Familien zu Hause ist, man hat sehr viel Zeit. Ein bisschen anders wie in der erwachsenenambulanten Pflege. Und da kommt von den Familien ganz klar eigentlich das Signal, wir brauchen Freiraum, um wieder Ressourcen zu haben, nicht um jetzt sich selber irgendwie total viel zu gönnen, sondern eigentlich ist der Wunsch eher, die Ressourcen aufzufüllen, um das Kind wieder gut versorgen zu können oder auch um die anderen Geschwisterkinder wieder versorgen zu können oder auch einfach mal ganz normal Paarbeziehung leben. Die Eltern sind ja eigentlich auch Paar und nicht nur Arbeitsteam. Das sind eigentlich so die Punkte, die sich in allen Familien rauskristallisiert haben.
Ja. Wie hat Sie das denn geprägt, auch persönlich, wenn Sie das immer wieder so in den Familien auch mitbekommen haben? Stelle ich mir auch nicht so einfach vor, dazu zu schauen.
Also es war schon auch Belastung, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe es schon auch mit nach Hause genommen und denke dann, ich gehe jetzt wieder nach Hause zu meiner Familie, wo die Kinder gesund sind und ich kann immer raus, ich kann immer wieder raus und rein in den Familien, aber die Familien bleiben zurück und das war eigentlich die Belastung, die ich auch bei mir dann gespürt habe und gedacht habe, eigentlich müsste man da irgendwo ansetzen. Eigentlich weiß ich genau jetzt die Not, ich kenne sie, natürlich nicht im Detail bei allen, aber ich kenne sie im Grunde. Und eigentlich müsste es da einen Ansatz geben, den Familien irgendwie da eine Tür zu öffnen. Ja. Genau, das war so der erste Gedanke, als ich dann dachte, da könnte man was tun.
Und bei dem, da könnte man was tun und eigentlich müsste man, da haben Sie nicht nur drüber nachgedacht, sondern tatsächlich dann auch Taten folgen lassen. Gab es denn so einen Schlüsselmoment, der Sie dann dazu gebracht hat, diese Idee der Familienherberge wirklich dann in die Tat umzusetzen?
Ich glaube, das ist eigentlich ein Blumenstrauß an Schlüsselmomenten. Das waren so einzelne Faktoren, die dazu geführt haben. Einmal das, was ich gerade erwähnt habe, einfach die Not zu sehen, zu wissen, zu kennen, die Not zu kennen. Das hat mich dann irgendwie berührt zu sagen, wenn ich eine Not kenne, dann kann ich ja schauen, ob ich eine Abhilfe finde. Die Abhilfe hat sich dann so rauskristallisiert, dass dann, wenn ich jetzt zurückgehe in meine Stammfamilie, also meine Eltern und meine Geschwister, hat sich rauskristallisiert, dass wir eigentlich gemeinsam über dieses Thema nachgedacht haben, dass ich mit ihnen darüber geredet habe und wir dann wirklich tatsächlich dahin gekommen sind und gesagt haben, wir könnten gemeinsam irgendwas tun. Also so, das war dann wirklich so ein kleiner Weg, auch mit unseren Eltern gemeinsam zu überlegen, wo könnte man denn was tun, wenn man was tun würde.
Und Sie haben dann den elterlichen Bauernhof in eine Einrichtung für schwerstkranke Kinder umgebaut. Also wie viel Mut und wie viel langen Atem braucht man dafür?
Also es war schon mehrere Schritte, bis man dann so als Eltern und Geschwister, wir sind 5 Geschwister, die Entscheidung getroffen hat.
Wo sind Sie gestartet?
Wir sind gestartet, also das Haus steht ja im Enzkreis, ne, in Schützingen. Und das Adresse heißt hinter dem Dorf, 50. Genau. Und da sind wir gestartet bei dem Gedanken, dass wir eigentlich das Haus nicht ganz übergeben können oder irgendwie was Neues machen, weil meine Eltern noch gelebt haben zu der Zeit. So wurden dann Stallungen und Scheune wurden dann einfach, sage ich jetzt, abgerissen und der Grundstück wurde dann als in die gemeinnützige GmbH als Grundstück eingegeben. Das war der Start. Es wurde eine Konzeption angedacht, wie denn so was aussehen könnte. Keiner hatte ja wirklich eine Ahnung, wo das Ganze wirklich hingeht und was man alles braucht. Zu der Zeit kam dann mein jetziger Co-Geschäftsführer Martin Möhrmann noch dazu. Wir hatten dann eine Konzeption angedacht und waren uns dann einig, wir kennen die Situation, wir kennen die Not, wir wissen, was man tun könnte und wir starten jetzt. Und es war so, dass wir schwierig gestartet sind, weil uns eigentlich bewusst war, dass das, was wir vorhaben, eigentlich immer auch ein Defizit aufweisen wird. Wir haben in ganz Deutschland gesucht, ob es denn nicht schon irgendwo eine Abhilfe gibt, ne? Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendwo keine Möglichkeit gibt, bei fast knapp, wie Sie vorher sagten, 200.000 Familien. Und es war aber tatsächlich so. Es gibt Einrichtungen, die aber nicht genau jetzt diesen Bedarf gedeckt haben. Genau. Und so sind wir dann mit einem Konzept direkt bedarfsorientiert gestartet. Wow. Ohne Geld.
Ich kann mir vorstellen, das braucht ganz schön viel Mut.
Ja, es braucht Mut, es braucht Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft.
Ja. Was waren so die größten Hürden, die Sie da erlebt haben?
Es kam von bis, habt ihr euch das gut überlegt? Bist du eigentlich noch ganz gescheit? Willst du dir das wirklich antun? Dann kamen die bürokratischen Hürden, dann kamen die finanziellen Hürden, die vielen Dinge, die erledigt gehören, die sich bis heute aber noch durchziehen. Manche Menschen überzeugen, dass es auch funktionieren kann, war auch nicht ganz einfach. Ja. Aber wir durften wirklich sehr gut starten und freuen uns auch sehr darüber. Ja.
Sie haben ja dann 2018 eröffnet, 9 Pflegeplätze bieten Sie an, 10 Familienzimmer. Wie nehmen denn die Familien das Angebot an? Hat sich die Arbeit gelohnt?
Also ich würde sagen, kann Frau Klitzke sicherlich noch besser berichten, aber ich aus meiner Sicht würde sagen, wenn wir in unser Gästebuch schauen, wo die Eltern einfach oftmals so ein Statement hinterlassen, da wird es einem schon warm ums Herz und man weiß, es hat sich gelohnt und wir würden es auch wieder tun. Wir würden es mit den ganzen Kompromissen, mit den ganzen Schwierigkeiten wieder tun, weil es einfach notwendig ist. Denn ich denke, die Familien haben es erstens verdient, zweitens ist es sehr existenziell für viele Familien. Und wenn man eine Situation kennt und eine Not kennt, dann nichts zu tun, das geht eigentlich gar nicht. Also es hätte auch scheitern können, aber dann hätten wir sagen können, okay, wir haben es versucht. Es ist gescheitert, aber es kommt an. Das geht auf, das Konzept.
Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben zu Beginn geguckt, ob es so etwas Ähnliches schon mal gibt. Es gibt sowas nicht in Deutschland. Wie kann das sein? Bei der Anzahl an Familien, die das betrifft, ist das nicht ein Armutszeugnis für unser Land in gewisser Weise?
Also es gibt ähnliche Einrichtungen, darf man immer wieder betonen, aber nicht genau jetzt mit dieser Konzeption, so wie es die Familien wirklich direkt am Bedarf auch brauchen. Die Finanzierung passt nicht. Die passt aus dem Grund bei uns nicht, weil wir eine sehr hochwertige fachliche Pflege machen. Das heißt 1:1 Betreuung. So ein Kind wie jetzt Philippa könnte bei uns nicht mit vier Kinder eine Pflegekraft betreut werden. Und das ist der Punkt. Und genau die Familien sind ja am stärksten belastet.
Absolut.
Und das geht einfach nicht auf in unseren heutigen sozialen Gesetzen und Krankenkassen.
Frau Klitzke, Sie haben sich ja direkt angemeldet, als Sie von der Herberge gehört haben. Warum? Was hat Sie da überzeugt?
Da musste man nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, weil wir wirklich ganz dringend danach suchen, was zu finden, wo wir uns erholen können. Also man geht so durchs Jahr und braucht ja was, einen Ausblick, wo man mal wieder Kraft tanken kann. Absolut. Wochenende ist für mich nicht Erholung, sondern im Gegenteil, extra herausfordernd. Und insofern, ich hatte schon davon erfahren, als es noch im Rohbau war und wollte unbedingt den Ort kennenlernen. Jetzt ist es ja von Stuttgart auch nicht so weit für uns. Und wir haben uns auch sofort auf die Warteliste setzen lassen, weil wir müssen ab und zu unsere Akkus auffüllen. Also ganz buchstäblich wieder Kraft tanken, um als Familie, als Ehepaar, als Mensch nicht nur zu funktionieren, aber vor allem zu funktionieren.
Absolut nachvollziehbar. Das Thema Kosten fiel hier schon ab und zu mal. Wer übernimmt denn jetzt die Kosten für Philippas Aufenthalt?
wenn Sie dort sind?
Als ja, es ist tatsächlich, aber bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, eine Mischung aus verschiedenen Kostenträgern. Und das macht das Ganze auch sehr kompliziert. Also wenn ich zur Familienherberge kommen möchte, muss ich schon sehr früh Anträge stellen. Einerseits bei der Krankenkasse und auch bei der Eingliederungshilfe, also beim Sozialamt. Man kann dann noch verschiedene Pflegebudgets mit einfließen lassen. Ja, in unserem Fall gibt es dann noch die Möglichkeit, über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege noch Kosten abzudecken, aber das ist eher die Ausnahme. Ja, es ist also ein Stapel an Papier, der auch sehr viel Vorlauf benötigt und auch überhaupt das Know-how, an wen muss ich mich wenden, da unterstützt natürlich die Familienherberge, aber es ist trotzdem, die Formulare sind eine Wissenschaft für sich.
Das klingt ganz danach, aber es klingt auch danach, als würde sich das lohnen, weil Sie waren ja schon mehrfach in der Herberge. Ja. Was schätzen Sie denn dort, wenn Sie dann dort sind als Familie? Was ist der Moment, wo Sie sagen, genau deswegen machen wir das, deswegen lohnen sich auch 500 Anträge?
Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich in dem Moment, wo ich quasi drinne bin in der Familienherberge, weil ich mittlerweile damit schon verbinde, das ist ein Ort, wo ich zur Ruhe komme. Und alle profitieren davon. Ja, also mein Mann hat es mir auch nochmal in Erinnerung gebracht, dass er Zeit mit mir verbringen kann, weil ja die Geschwister haben sogar Geschwisterprogramm oder haben Kreativprogramm. Also das heißt, die haben auch richtig schöne Angebote, die ihnen Freude machen und wo dann auch mal die Geschwister versorgt sind. Ja. Die Philippa ist in sehr guten Händen und ich genieße es einfach dann auch total, mir einen Kaffee zu holen, mich in die wunderschöne Landschaft auf den Spielplatz zu setzen und ja, Zeit zu haben und wandern zu gehen. Ja, das sind für mich so Kraftquellen einfach auch.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie dort wirklich loslassen können?
Ja, schon. Man muss natürlich sagen, man muss viel Einarbeitung machen und Übergabe und sowas. Es sind bei der Philippa viele kleine Rädchen, sag ich mal so. Aber das Team ist so konstant in der Familienherberge und die Pläne sind auch so gut geschrieben. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, also die Einsatzpläne, sodass ich schon weiß, wer kümmert sich um Philippa morgen. Und dann weiß ich, okay, die Person kennt die Versorgung schon. Und dann kann ich sagen, super. Da ist sie in guten Händen.
Kann man auch.
Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil das ist, man unterschätzt Philippas Versorgung oft. Ja. Man denkt so, oh, super, die kommt dahergelaufen. Aber es ist sehr, sehr kompliziert.
Ja. Wie weit im Voraus muss man denn buchen bei Ihnen?
Also wir machen zum Beispiel im März, jetzt im März 25, haben wir den Kalender für 26 eröffnet. Das bedeutet, ein Jahr vorher ist Vorlaufzeit. Mhm. Es gibt noch Lücken zwischendrin, wo man immer wieder dazu buchen kann. Auch jetzt lohnt es sich, auf die Homepage zu schauen. Es gibt immer wieder Lücken, entweder weil dann die Finanzierung nicht klappt oder weil jemand krank wird. Aber im Prinzip hat man ein Jahr Vorlaufzeit. Mhm. Und wenn man dann bedenkt, es ist irgendwas mit dem Kind, dann fällt es raus und dann wartet man wieder ein Jahr.
Sie haben auch ein Buch geschrieben darüber, dass das Wunder hinter dem Dorf heißt das Buch. Warum war es Ihnen denn wichtig, Ihre Geschichte auch aufzuschreiben?
Eigentlich war es immer so am Anfang ein Witz. Ich schreibe irgendwann mal alles auf und halte es fest. Und dann irgendwann dachte ich, einmal, um anderen Mut zu machen, wenn ein Gedanke da ist, sei er noch so klein, wenn man ihn ausspricht, wenn man es teilt, wenn man es anderen mitteilt, kann was Großes draus werden. Und das ist auch so der Konsens, der sich durchzieht. Wenn wir nicht klein irgendwas anfangen, wird das Große nie passieren. Das ist so auch ein bisschen mein Motto. Dann zu zeigen, auch Vertrauen lohnt sich. Ich selber bin Christ. Vertrauen lohnt sich auch in dem Sinn, im Glauben weiterzugehen, auf Gott zu vertrauen. Es kann Großes entstehen, aber natürlich immer auch im Tun, ne? Nicht nur hinsitzen, beten, mach mal, sondern einfach auch dieses praktische Vertrauen. Das war mir auch sehr wichtig, aber auch zu zeigen, dass es kein Spaziergang war.
Und wenn wir so uns die ganzen Diskussionen um den Pflegekräftemangel anschauen, wenn wir uns die anschauen, dann ist es, glaube ich, auch nach wie vor kein Spaziergang und trotzdem schaffen Sie es, dass die Familienherberge fast das ganze Jahr geöffnet ist. Wie machen Sie das denn?
Sie ist tatsächlich das ganze Jahr geöffnet. Was wir jetzt machen, ist 24. Dezember für unsere Mitarbeiter auch geschlossen, damit sie zu Hause sein können. Sonst haben wir wirklich immer offen. Es ist sehr, sehr viel Werbung notwendig, da wir doch auf dem Land sind und es schwierig ist für Menschen, uns zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was das Positive ist, was vorher schon angeklungen ist, das Team ist total konstant. Es ist ein total festes Team, ein gutes Team. Ja. Es macht Spaß, im Team zu arbeiten. Und dann halt einfach auch die Art, diesen ganzen Tag mit den Kindern zu verbringen, selbstständig zu arbeiten. Die arbeiten wirklich selbstverantwortlich in ihrem Bereich. Mhm. Sie gestalten ihren Pflegebereich selber, die Pflegekräfte mit ihrer Pflegedienstleitung. Auch relativ flexibel auch auf die ein oder andere Mutter zugeschnitten, die doch dann auch wieder langsam sich irgendwie einen Arbeitsplatz einarbeiten möchte. Ja, also wir sind, ich würde sagen, relativ flexibel, so gut es geht halt vom Bedarf her. Genau.
Aber es ist rund um die Uhr das ganze Jahr. Woher nehmen Sie denn persönlich die Kraft, immer weiterzumachen und da zu sein?
Ah ja, die ist nicht immer so da, wie man es vielleicht denkt, aber allein das es macht Sinn. Die ganze Arbeit macht Sinn. Und ich glaube, wenn man das liebt, was man tut, muss man nie mehr arbeiten. Das gibt so einen schönen Spruch und das gefällt mir auch gut. Ich sehe es nicht als Arbeit. Und wenn mir die Kraft ausgeht, also ich habe viele Möglichkeiten. Ich gehe sehr gerne in den Wald, nur mit mir alleine oder auch mal Gebet oder einfach joggen. Ich gehe gern tanzen, ich bin gern unter Menschen. Es gibt verschiedene Kraftquellen, die ich dann anzapfe. Ja. Und wenn ich das Buch sehe, unser Gästebuch, dann weiß ich, es geht immer weiter und das lohnt sich und das gibt eigentlich auch Kraft her. Oder die Gespräche mit den Eltern, die einem dann sagen, Mensch, es war so schön, es hat gut getan. Also ganz viele Momente.
Ja, ja. Frau Klitzke, Sie haben ja Philippas Pflege selbst organisiert, haben für sich da jetzt einen Weg gefunden, der nennt sich das Arbeitgebermodell. Was heißt denn das genau?
Das bedeutet, dass wir von der Krankenkasse ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Also es wird auch persönliches Budget in der außerklinischen Intensivpflege genannt. Und also die Krankenkasse stellt uns eben Budget zur Verfügung, damit wir Pflegekräfte selber anstellen können. Das heißt, wir sind wirklich der Chef. Also wir haben wie einen eigenen kleinen Pflegedienst oder ich bin die Pflegedienstleitung. Ich stelle Pflegekräfte ein. Ich mache die Dienstpläne, ich organisiere die Einarbeitungen und Urlaubsplanungen und so Sachen. Es muss halt alles ich machen. Ja. Es gibt mir aber einen gewissen Freiraum, die Leute anzustellen, sofern ich eine Auswahl habe, die gut zu uns passen in die Familie. Man muss sich ja vorstellen, wir haben quasi noch immer den 7. Mitbewohner bei uns in der Wohnung. Die Pflegekraft lebt ja bei uns mit dabei. Und wir haben jetzt leider auch nicht so überdimensionierte Wohnmöglichkeiten, dass man sich da auch aus dem Weg gehen könnte, leider. Genau, also es ist ja wie ein kleines Business. Genau, allerdings wurde das jetzt auch durch neue Gesetzgebungen etwas erschwert, weil man jetzt bei den Qualifikationen auch sehr eingeschränkt ist. Also die Auswahl der Pflegekräfte ist jetzt noch mal reduziert worden.
Wie schaffen Sie das denn alles? Also Sie sind zum einen ja dann quasi Arbeitgeberin, müssen sich darum kümmern, wie Ihr Alltag ist, haben wir vorhin schon gehört. Woher nehmen Sie Ihre Energie, das durchzuhalten?
Also an der Energie fehlt es mir oft. Also so, ich komme auch an meine Grenzen definitiv, was für mich wirklich so ein Rettungsanker ist und auch überhaupt im Alltag große Kraft ist meine Beziehung zu Jesus. Und ich kann wirklich in Gebeten und so sehr viel Ermutigung und Kraft bekommen und Zuversicht. Ja, also und auch einfach mal probieren, das Sorgen sein zu lassen. Damit ist dann schon mal viel Arbeit abgegeben. Und das ist für mich eine sehr, sehr große Stärkung. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass mein Mann da voll mitzieht. Also ich meine, er ist berufstätig natürlich, aber er übernimmt auch Teil der Pflege. Und Ermutigungen tun immer gut und geben wahnsinnig viel Kraft, ja, und auch Leute, die unterstützen und helfen, und natürlich unser super Pflegeteam. Also die sind natürlich eine riesengroße Entlastung.
Und ist auch relativ konstant, wie
bei uns?
Ja.
Ja. Ja und nein. Also ein Teil ist sehr konstant und dann gibt es immer so, so ein paar Stellen, die immer wieder auch durchrotieren. Ja, also wir sind immer auf der Suche nach Leuten. Ja.
Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten für Philippa oder auch für Ihre Familie oder für andere betroffene Familien, was wäre das? Was brauchen Sie?
Ich wünsche mir einfach, dass gesehen wird, dass wir dazugehören als Familien. Dass man gar nicht probiert, uns irgendwo mit reinzubauen, sondern dass klar ist, Familien, auch wenn das Kind noch so schwer behindert oder krank ist, sie sollen dazugehören und alle sollen dafür irgendwie mit den Rahmen schaffen. Also ob das jetzt politisch ist oder auch gesellschaftlich, dass man Barrieren abbaut, aber auch in den Köpfen und Hilfe anbietet. Und so und uns dazugehören lässt. Also weil wir halt doch viel außen vor sein müssen.
Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Glitzke, und an Sie, Frau Eckstein, für die Einblicke in Ihren Alltag und in die Familienherberge Lebensweg.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.